Mit dem Fahrrad in Berlin und Umgebung. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Touren, Trends, Service, Verkehrswende. Wo Radausflüge am schönsten sind. Welches Zubehör dazugehört. Wie die Inspektion gelingt. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Jawohl, ja, und da sind wir wieder zum Expertenmittwoch. Wir, das sind Hajo und Suse Schumacher, die Mutmacher für die Berliner Morgenpost. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Schatz, wer ist es?
Ja, heute haben wir die große Ehre und Freude, einen langen, langen Freund von uns, Günther Windhorst, zu begrüßen, der Gastronom ist und vor allen Dingen eine kleine, tolle Bar mitten in Berlin-Mitte hat. Und mit dem wollen wir jetzt mal sprechen, wie denn seine Corona-Krise oder diese Zeit bisher bei ihm so gelaufen ist.
Hallo Günther.
Hallo
Günther.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und vielleicht ein bisschen Mut zu machen für die Kollegen da draußen.
Wir müssen einmal ganz kurz so den Legal Disclaimer hier loswerden, weil wir kennen uns seit, ich würde fast sagen, seit einem Vierteljahrhundert, oder? Also schon ganz schön lange, schon seit den 90er Jahren.
Wilde Zeiten haben wir schon zusammen.
Günther war eigentlich immer derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir einen ordentlichen Cocktail bekamen. Man kann ihn so unter der Rubrik Betreutes Trinken, glaube ich, einordnen.
Sehr gut, trifft es, ja.
Und auch einen Treffpunkt immer hatten, wo immer jemanden getroffen haben aus dem Freundeskreis. Ja. Ne?
In der Dorotheenstraße. Und Günther ist nebenbei auch noch einer seiner vielen Nebenbei-Talente, ein wirklich guter DJ, der ganz konsequent alte Vinylplatten und am liebsten Soul?
Soul, ja, Rare Grooves, ja. Und Jazz natürlich.
Ja, aber wirklich so feine Sachen. Ne? Ja. Günther, wann hast du deinen Laden, wann hast du zum letzten Mal am Tresen gestanden und einen Prince Charles gemixt?
Tja, 13. November, kommt das hin? Das war das letzte, ne? Auf Bäumen.
Ja, das heißt November, Dezember, du bist jetzt fast ein halbes Jahr.
Grob gerechnet 5 Monate.
Ja. Nicht mehr in deinem Laden gewesen. Gibt's ihn noch?
Ich weiß es aus sicherer Quelle, weil die Abbuchungen laufen monatlich Richtung Fonds nach Hamburg, da wo das Geld versickert. Ja, es gibt ihn.
Abbuchungen heißen, du zahlst deine Miete weiter?
Ganz brav.
Versicherungen gibt's sowas?
Laufen jährlich.
Was liegt da noch an Kosten drauf, also selbst wenn der Laden zu ist?
Die Lizenzgebühren für unsere Kassensysteme, Telefonanlagen. Und was haben wir noch? Die Genossenschaft, Berufsgenossenschaft. Ja. Solche Geschichten laufen einfach weiter, werden aber fairerweise rückvergütet,
okay,
wenn man es beantragt.
Du bist ja relativ krisenerprobt, muss man dazu sagen.
Ja.
Weil es gab ja den 11. September 9/11, also ja. Damals war noch hinter der Dorotheenstraße oder hinter deiner Bar die amerikanische Botschaft. Die waren noch, die haben dann neu gebaut. Und dann war deine Bar ja Sperrgebiet. Das heißt, man kam, um da überhaupt reinzukommen, musste man immer über so eine Polizeistation gehen, sich da irgendwie abtasten lassen.
Durch so einen Container?
Durch so einen Container, genau.
Ganz kurz, es war so geil, wenn die Grenzschützerinnen aus Pirna mit so einem ausrasierten Nacken, also sehr interessantes Modell von Frau, wenn die so die Leibesvisitation an einem Westmann vornahmen. Es hatte schon eine gewisse sportliche zupackende Art.
Kommt der Luxus, wir hatten dann Damen- und Herren-Container, also man wurde ja dann schon geschlechtsspezifisch untersucht.
Ja, ich hatte auch mal eine Frau, die mich
untersucht. Das war die bestbewachteste Bar überhaupt in Deutschland. Und wie ging es dir? Also ich würde gerne erstmal da starten. Und wie ging es dir da mit diesen Einschränkungen? Hast du das gut überlebt oder lief das gut?
Das lief normal, kann man fast sagen, am Anfang. Die Bar war ganz jung. Wir hatten eh noch nicht viele Gäste und der Umsatz hielt sich im Grenzen. Und nun kam auch dieses Spektakuläre dazu. Jeder wollte durch diese Kontrolle, was die ersten Tage hervorragend war und sich widerspiegelte im Umsatz. Aber auch das nutzte sich natürlich dann über die Monate ab. Mhm. Und dann kam der Blues. Keiner hatte mehr Lust, sich für 2 Bier komplett offen zu legen.
Auszuziehen.
Wann gehe ich dorthin? Ja. Wie lange bleibe ich? Kann ich kurz meine Nagelfeile bei Ihnen deponieren? Mhm. Weil die darf ich ja nicht mit reinnehmen.
Ja.
Es war dann ermüdend. Und das zog sich ja leider über Jahre hinweg. Das heißt, der anfängliche Euphorie kam der Blues. Die Cops mit diesen Maschinengewehren latschten ja noch Jahre vor der Tür.
Ist die Polizei eigentlich auch mal reingekommen und hat sich ein Bier geholt?
Nie.
Nie? Nie. Also da, die waren wirklich so
Weder im bei minus 20 Grad Tee, minus 20 Grad Tee. Manchmal habe ich den Wasser rausgebracht bei 30 Grad. War schon eine wilde Zeit.
Sag mal, wie fühlt sich das an, wenn man praktisch seit einem halben Jahr, naja, Berufsverbot ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber du würdest gerne, guckst wahrscheinlich jeden Tag so
auf die Art. Hol ruhig weiter aus. Geh zurück zum März 2020.
Nee, mach du mal.
Das ist, das Gefühl geht viel weiter zurück. Also ich bin ja seit über einem Jahr sozusagen eigentlich berufsfern. Wir durften zwar ein paar Monate jetzt aufmachen im Sommer, aber das war mit der Scheu der Menschen, sich tatsächlich in die Gaststätte zu setzen, überhaupt nur ein ganz kurzes Aufbäumen. Eigentlich sind wir raus aus dem Beruf, seit langer, langer Zeit, und es fühlt sich langsam fremd an.
Jetzt hast du aber ja auch nicht, bist ja nicht untätig und drehst Däumchen zu Hause und bespielst deine Kinder, sondern du hast ja für dich auch so eine kleine Möglichkeit gefunden, doch nochmal Whisky zu mixen, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, also, schöner Spruch. Ja, die Cocktails fertig herzustellen, also nicht verderbliche Drinks, ohne Zitronensaft und so weiter, kann man gut in kleine Flaschen abziehen und den Gästen in die Hand drücken. Die kann man zu Hause auf Eis rühren, trinken, genießen auf der eigenen Terrasse. So kann man halt sein Produkt noch ein bisschen an die Stammgäste kommunizieren.
Also Cocktails to go sozusagen.
Cocktails to go, was viele Kollegen vorreitermäßig oder auch in anderen Größenordnungen schon lange mitmachen, das bringt ein bisschen Kontakt zu den Stammgästen weiter.
Ja.
Es ist keine Goldgrube. Es ist einfach so, man sieht sich an der Tür, reicht etwas rüber und ein bisschen Smalltalk, um in Kontakt zu bleiben.
Aber die Frage, die wir uns ja jetzt alle stellen, und zwar jetzt nicht nur hier in Berlin, sondern überall auf der ganzen Welt wahrscheinlich, wie viele gastronomische Betriebe werden am Tag X, keiner von uns weiß, wann der ist, werden überhaupt wieder aufmachen? Und bei wie vielen ist einfach der Ofen aus? Hast du da einen Überblick? Wie sieht es im Kollegenkreis aus? Wie sieht es bei dir aus?
Ich fahre viel Fahrrad durch die Stadt. Immer hellsichtig, wo jetzt die Schaufenster schon abgeklebt sind. Hat nicht immer gleich zu bedeuten, dass die nie wieder aufmachen, sondern länger renovieren, grundsätzlich renovieren oder das Konzept umgestalten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man vielleicht jetzt am Konzept arbeiten muss. Die Gastronomie, wie es vorher gab, eng bestuhlt, verschwitzt, das wird es, glaube ich, in der Form erstmal nicht mehr geben. Man muss an Konzepten arbeiten, wo man viel mehr Platz für den einzelnen Gast hat, und das wird schwer umsetzbar zu sein bei den Mieten heutzutage.
Ich meine, dein Laden ist recht klein.
Sehr klein, 50 Quadratmeter, und wir waren da früher mit 40, 50 Leute drin. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben.
Das hat den Laden immer ausgemacht.
Ja.
Ne? Also dieses sich
diese Nähe auch. Dieses
so Kneipengefühl auf, naja, auf gehobenem Niveau. Das, genau, das war Günther Windhorst.
Hat den nächsten Gesprächspartner.
Genau.
Es gab keine Flucht, denn du hast immer von jedem Punkt jeden gesehen. Das war sehr kommunikativ. Und das wird es, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir werden Konzepte suchen müssen, die großzügiger gestrickt sind.
Aber wenn nur, ich sage nur, noch halb so viele Leute in deinem Laden sind, müsste der Drink ja mathematisch gesehen doppelt so teuer werden. Ist das eine Entwicklung, die du siehst? Also weniger Leute in den Läden, höhere Preise?
Oder
wir trinken das Doppelte.
Wir trinken das Doppelte. Oder wir gehen mit den anderen Kosten irgendwie ein bisschen entgegen. Niemand sagt, dass die Mietpreise in Berlin so bleiben müssen. Sobald sich das ein bisschen normalisiert, kann man mit einer Außenbestuhlung alles so ein bisschen nivellieren und auf jeden Fall wieder starten. Wirtschaftlich gesund starten. Es ging vielen Leuten vorher gut, recht gut in dieser Stadt. Wir haben gutes Geld verdient.
Ja.
Und ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Auch wenn es demnächst erstmal nur die Hälfte der Gäste sein wird.
Aber du könntest ja auch so Timeslots machen, dann hält man sich eben nicht mehr 5 Stunden an einem Bier fest, sondern nur noch 1 Stunde oder irgendwie sowas. Ne?
Also das Schöne ist ja auch, dass du nie weißt, wann es wirklich sexy wird.
Ja, das stimmt.
Also wenn um 23 Uhr wirklich endlich mal der Würfel gefallen ist oder so jemand etwas näher gekommen ist und sagst, sorry.
Ich muss jetzt diesen
Slot bewegen. Ich kaufe noch einen Slot dazu. Oder wird, du gehst vor die Tür, tut mir leid, kann ich Ihnen den Slot abkaufen, den Sie jetzt eigentlich haben? Und nein.
Nein.
Erste Frage, wie hast du dir die Zeit vertrieben? Ich meine, ich stelle mir vor, so man wacht morgens auf und guckt dann mal so aufs Smartphone oder in die Zeitung. Gibt es irgendwelche mutmachenden Informationen? Haben wir irgendwelche Signale aus der Politik oder von den Statistikern, dass irgendwas besser wird? Oder tust du das gar nicht mehr? So dieses Hoffen.
Das war im letzten Jahr sehr viel. Aber mittlerweile bin ich da völlig entspannt. Ich kann nichts daran ändern. Wenn Sie mir jetzt vom 18. April auf den 5. oder 9. Mai geswitcht haben, ein mögliches Eröffnungsszenario, dann ist das halt so. Aber ich verfolge das nicht mehr nervenkitzelnd, sondern entspannt. Mhm. Ich kann nichts ändern. Man kann nur überlegen, ob man nicht zweigleisig jetzt fährt und sich ein weiteres Standbein aufbaut.
Mhm. Jetzt hast du ja das große, große Glück, dass du eben nicht nur alleine von dieser von deiner Bar abhängig bist, sondern oder von dem Geld, das dort reinkommt, sondern dass du noch eine Frau hast, die in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Hast du mitgekriegt, wie das so Kollegen ging?
Anderen Gastronomen meinst du?
Genau, ja.
Naja, ohne das zweite Einkommen steht man tatsächlich mit leeren Händen da. Mhm. Bis die Regierung oder der Senat einem Zuschüsse gewährt. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich will nicht sagen, es passiert nichts, aber sehr unterschiedlich. Meine persönliche Situation ist im Moment, wir haben die Novemberhilfe ausgerechnet und erklärt und bekommen. Ja. Und für Dezember gab es einen Abschlag. Mhm. Das ist letztendlich jetzt ein halbes Jahr her. Mhm. Alles, was sich jetzt abgespielt hat, wurde nicht honoriert. Mhm. Also, und wenn wir nicht das zweite Einkommen hätten, dann wüsste ich nicht, von welchen Reserven man noch leben sollte. Mhm. Also Kollegen, die nicht verheiratet sind, sehen das ganz schön ernst. Also die sind natürlich akribischer daran, Cocktails to go zu verkaufen und andere Standbeine aufzumachen.
Mhm. Aber jetzt sag mal, diese anderen Standbeine, davon gibt es doch jetzt auch nicht so rasend viel, oder? Du kannst jetzt auf YouTube kannst du jetzt Cocktail-Influencer werden. Gibt's
vielleicht
aber
sogar
auch
branchenfremd. Also man muss sich überlegen, ob wir alle wieder, wir sind ja schon lange dabei, also ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Cocktail-Geschichte, ob wir uns nicht von dem Gedanken jetzt bald verabschieden und wirklich im anderen Segment und anderen Berufszweig was suchen. Mhm. Für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, was noch bleibt. Mhm. Wir werden nicht alle wieder unterkommen.
Du hast gerade schon die Hilfszahlungen des Senats und auch der Bundesregierung erwähnt. Ich meine, in anderen Ländern guckt man neidisch auf Deutschland, dass die Unternehmen überhaupt unterstützt werden, dass es Instrumente wie Kurzarbeit gibt und Stundung und diese Insolvenz und, was es da alles gibt. Bist du unterm Strich, sage ich mal, so ganz zufrieden mit dem, was dir die Politik anbietet? Oder wo hättest du da noch...
Anbietet ist das Stichwort. Ajo.
Verbesserungsvorschläge.
Anbietet ist gut, weil noch fließt ja kein Geld. Also die Idee, diese Anbieterei läuft da andauernd. Ramona Pop hat vor 3 Monaten gesagt, dass wir Gastwirte und Solo-selbstständigen Künstler etwas fürs Eigenkapital bekommen sollen und nicht nur für die Fixkosten, die unserem Betrieb sowieso gleich wieder übers Konto laufen. Und nicht bei uns landen, privat, also so eine Art Eigenkapital, hat ja noch niemand bekommen. Mhm. Auch das verpuffte wieder. Also Versprechungen oder Ankündigungen laufen ganz viele. Ich sehe ein, dass es eine große Flut von Anträgen gibt, aber das müssen wir in der Lage sein, auch zu bearbeiten, diese Anträge, und auch zu honorieren. Irgendwann müssen diese Gelder fließen. Ansonsten geht es nur noch, um später Schulden zu bezahlen und sich dann auch aus dem Betrieb zu verabschieden. Die Idee ist gut. Ich finde es toll und die Aussicht, dass demnächst ein großer Scheck oder Überweisung kommt, hilft mir, kein Blues aufzuschieben. Ne? Also.
Das heißt, deine Kritik liegt eher, ich sag mal, in der Abwicklung oder in der Operationalisierung.
Das Geld ist bereitgestellt, es muss jetzt mal realisiert werden. Mhm. Und wenn jetzt mal so ein Schub kommen würde, würden noch viele viel entspannter umgehen. Dann kann man nämlich schon wieder mit diesem Geld, was denn tatsächlich auch mal dort und anfassbar ist, überlegen, was mache ich jetzt? Mhm. Wohin geht's weiter? Mhm. Sollten wir noch weiter umbauen, das Terrassengeschäft für den Sommer vielleicht noch größer aufziehen? Denn es wird ja wahrscheinlich in 1-2 Monaten dazu kommen, dass wir Außengastronomie betreiben.
Ja, genau. Wenn du jetzt so zurückblickst, also jetzt nicht nur auf diese 13 Monate Pandemie, sondern überhaupt auf deine Barerlebnisse oder deine Bargeschichte, auf die vielen schönen Geschichten, die da auch stattgefunden haben. Kannst du mal irgendein Beispiel sagen, wen du da schon alles so bewirtet hast oder was da schon alles so passiert ist?
Die Bar ist ja tatsächlich im Regierungsviertel und viele von den Jungs, die gerade versuchen und Frauen, man muss ja beides sagen, versuchen, unser Land durch diese wilde Geschichte durchzuführen, kenne ich schon länger aus anderen Situationen und es ist einfach tatsächlich manchmal beruhigen, wenn man sagt, ja klar, ich kenne den ja, die machen das schon irgendwie.
Ja.
Das sind eigentlich ganz coole Leute und ich freue mich, dass sie jetzt da sitzen und versuchen, das rumzureißen für uns.
Irgendwie auch wissen, für was sie das tun.
So, ja. Ne? Also du hast jetzt nicht, du würdest jetzt nicht sagen, boah, die Politiker, Politikerinnen sind alle scheiße, haben versagt. Also so diese Generalkritik, die wir ja häufiger hören. Ne? Hier Impfchaos
die da oben. Und
die da oben.
Nein, stell dir ein Fußballspiel vor. Der Trainer kann vorm Spiel sagen, was er will. Wenn ja. Die Jungs auf dem Spielfeld an diesen Tage ganz andere Sachen machen, natürlich wird der Trainer anschließend dafür gerade stehen müssen. Und so ist das mit den Jungs, die gestern wieder vorgestern demonstriert haben hier und die anderen, die dafür sind, dass wir es ernst nehmen, diesem Virus. Genau so. Mhm. Es gibt keine Allgemeinmedizin. Ich glaube, dass viele Leute sich sehr viel Mühe geben, um für alle das Richtige zu machen. Und dass wir können es nicht allen gleich machen. Genau wie in der Bar. Ich mache Cocktails par excellence. Aber es wird nicht jedem schmecken. Mhm. Es wird jemand zu lange dauern, es wird jemand zu trocken sein. Es wird jemand zu teuer sein, der dachte, er wird nicht gut bedient. Mhm. Und so ist das in der ganzen Geschichte. Die versuchen ihr Bestes und jeder versucht im Moment natürlich ganz bisschen seinen Vorteil zu ziehen. Und das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung gerade. Also das war schlimmer als vor einem Jahr, wo ich denke, jetzt versucht jeder ein bisschen mehr an sich zu denken. Mhm. Wahrscheinlich sind das die Ergebnisse der letzten Monate.
Aber das finde ich ein interessantes Thema. Wie hast du jetzt als Gastronom, vielleicht auch als Mensch, als Familienvater, die Solidarität in Deutschland wahrgenommen? Du hast gesagt, was weiß ich, du bietest deinen Stammkunden To-Go-Cocktails an. Das ist eine Art der Wertschätzung.
Ja, man vor kann allem aber neue auch Mischung, muss ich dazu sagen. Mischung. Also richtig lecker.
Ja, ich Werbeblock,
hatte neulich Glück, das zu trinken.
Der Werbeblock kommt gleich. Aber hast du das Gefühl, also ich sage einfach nur mal im Vergleich zum Gesundheitspersonal. Ne? Da haben wir am Anfang alle ein bisschen geklatscht und ja gut, dann gab es mal einen Bonus und fertig. Gastronomen oder Menschen wie du, die tolle Cocktails mixen, die sind ja auch systemrelevant in der Art von wir tauschen uns aus, wir treffen uns, wir feiern Freizeit, wir finden zusammen. Hast du das Gefühl, dass du und deine Kollegen genug wertgeschätzt worden sind? Hat dieses Land euch im letzten Jahr genügend Solidarität entgegengebracht?
Ja, ich glaube, aus unserem Kollegenkreis kann ich sagen, dass die Stammgäste wirklich treue Seelen sind und solidarisch zum guten Preis die Cocktails gekauft haben. Und wir sind ja auch in der Lage, noch den Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Kollegen, die an den Strippen ziehen, also Musik, Theater, die haben ja keine Chance, alleine auf die Leute loszugehen und sagen, ich mache jetzt ein kleines Stück für euch und vielleicht habt ihr ein bisschen Geld für Sachen, die wir euch bieten. Die haben keine Chance. Also die sind noch viel weiter weg von der Möglichkeit, das dazu zu verdienen oder Solidarität zu bekommen. Da geht es nur über Geld und nicht über irgendeinen Theaterbesuch, den sie nebenbei machen können. Sowas gibt es nicht, Theater to go.
Wie war das jetzt ganz praktisch eigentlich mit deinen Angestellten? Du hast ja auch ein paar Leute, die mit dir zusammenarbeiten.
Die haben wir tatsächlich gar nicht erst in die Kurzarbeit, auch ein Monat war ja. Und dann haben wir gesagt, das realistisch wird das nichts. Lieber sucht ihr euch eine Arbeit. Und ihr habt alle was gefunden. Toi, toi, toi.
Aber du kriegst sie jetzt nicht automatisch zurück, wenn du wieder aufmachst, oder? Vielleicht.
Jemand kommt aus Italien zurück. Wenn wir aufmachen dürften, dann macht er genauso weiter wie letztes Jahr. Und die anderen, vielleicht haben die Zeit, ein bisschen auszuhelfen. Aber du, lass mich erstmal starten. Das letzte Jahr habe ich ja fast alleine bestritten. Also du weißt ja nie, wie viele Tage darfst du aufmachen. Darfst du bis 23 Uhr, das waren ja dann nur 5 Stunden am Tag. Das kannst du dann schon fast wieder alleine schaffen.
Ne? Ja.
Das wollte ich dich sowieso fragen, wie das eigentlich ist, weil du hast ja nun eine sehr nachtaktive Arbeit. Ne? Deine Bar macht ja nicht morgens um 9 auf, sondern erst am Nachmittag irgendwann.
Ach, was schade ist.
Ja. Was schade ist,
natürlich.
Ja. Um mal was Positives zu sagen, wie ist das gelaufen? Also jetzt plötzlich fiel diese Nachtarbeit weg und du ja nun bist da ja schon Jahrzehnte in dieser Nachtarbeit drin. Was ist da mit dir passiert?
Ja, ich habe meinen Biorhythmus umgestellt. Um 6 Stunden.
Tatsächlich.
Ich habe jetzt praktisch 6 Stunden gewonnen. Ich lebe jetzt eigentlich in einer anderen Zeitzone.
Als ob du aus den USA zurückgeflogen kommst praktisch.
Das ist vielleicht für deine Gesundheit gar nicht so schlecht gewesen.
Gar nicht so schlecht und der Familie schmeckt das auch sehr gut, dass ich immer nicht nachts um 4 ins Bett gehe, sondern jetzt eben 6 Stunden früher, so wie es im Moment ist und
dann morgens auch fit bist und mit den Kindern gleich irgendwie
los. Ja, das ist anders, was ganz anderes. Manchmal streit der Körper noch danach. Nein, du kannst jetzt nicht ins Bett gehen. Das ist erst 10 oder 11 und warte noch 6 Stunden. Aber
ja. Und du hast ja diese Zeit auch genutzt. Ich habe hier nämlich gerade was in der Hand. Da steht nur Windhorst drauf. Und wenn man das aufblättert, dann sind da so schöne Sachen wie Würgeengel oder Continental Sour oder.
Also für Insider muss man ganz
Orange
kurz sagen.
X oder On the Beach, das kennt man vielleicht.
Würgeengel ist eine legendäre Tränke in Kreuzberg,
ja,
in der du auch eine ganze Weile hinterm Tresen gestanden
genau,
hast.
Die ersten sechs, sieben Jahre,
ja,
hier, Anfang der 90er. War also das Lokal für Cocktails in Kreuzberg. Ne?
Ja, ja, und allein der, das, so kann man eigentlich eine Kneipe auch nur in Berlin nennen, ne? Würgeengel. Ich finde das so großartig. Also wäre man nie drauf gekommen, man denkt ja immer so Miami, tralala, irgendwie sowas.
Ne? Ja.
Würgeengel ist jetzt, echt.
Aber wenn man die Geschichte dazu kennt, macht das denn ja plötzlich wieder Sinn.
Erzähl sie.
Erzähl bitte die Geschichte.
Würgeengel, El Angel Exterminador ist der Titel von einem Film von Louis Buñuel.
Mhm. Ja.
Und die Szene, die markante Szene in diesem Film ist, dass die Leute, das war ein Gala, eine Veranstaltung, ein Essen, den Raum nicht verlassen können. Mhm. Jeder versucht zu gehen, aber aus irgendwelchen Gründen schafft es niemand, die Türschwelle zu überwinden, weil einem immer wieder das einfällt, wo man noch kurz bleiben sollte. Es gab noch einen Drink, noch einen. Und das war eben am Würgeengel genauso. Niemand wollte diesen Ort wieder verlassen. Wenn man erstmal drin war, trank man bis in den Morgen. Und das war halt die Geschichte gut transportiert. Also von diesem Film.
Mhm. Ja.
Super. Zu dem Ort.
Jetzt hast du aber ja in diesem schönen Büchlein, wie gesagt, der Würgeengel ist da auch drin, aber du hast ja auch noch andere Cocktails und ich glaube, da sind auch viele von dir, oder?
Ja, also die zweite Lockdown ab November, dann war die Frage, was macht man? Irgendwas muss man ja machen. Die Platten waren sortiert, die Schraubenkästen waren sortiert, das Haus war renoviert, Gartenarbeit gab es nicht. Also habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du endlich das Buch, was du immer schreiben wolltest, und ich habe zumal alle Drinks der letzten 30 Jahre,
verewigt, die
aus unserer Feder kamen oder bei meinen Mitarbeitern, verewigt. In einem vernünftigen Nachschlagewerk, alphabetisch geordnet, mit ein paar Bildern, immer in Bezug auf die Bar.
Mhm.
Also Insider und Stammgäste werden dieses Buch lieben.
Mhm.
Es ist jetzt in kleiner Auflage gedruckt und vielleicht
wird es noch mal größer.
Ich bin sehr zufrieden, endlich ein Nachschlagewerk zu haben und auch irgendwas zu hinterlassen.
Ja.
Man wird in 20 Jahren drüber lachen, genauso wie über viele Bücher, die ich mich jetzt amüsiert habe, die ich natürlich genommen habe, um dieses Buch fundiert zu erstellen. Die Zeiten wandeln sich. Also was wir vor 30 Jahren gemixt haben, würde heute niemand mehr
Erzähl
in sein Glas
was,
lassen.
Sag mal, was dir da sofort einfällt, wenn was haben wir vor 30 Jahren gemixt?
Trinktrends.
Ja, was haben wir getrunken? Wir haben gute Schumanns-Drinks, ne, mit viel Sahne, viel Milch.
Oh, ja.
Und ganz, ganz, ganz viel Eis. Die mussten so groß sein, wie es geht. Und heute kommt fast nur noch guter Alkohol, wirklich erlesen, auf wenig Eis. Man möchte den Geschmack nicht verfälschen.
Dann noch wahrscheinlich am besten inzwischen auch Bioqualität und so, ne?
Ja, und irgendwelche tolle Wermuts, wo man sich mit auseinandergesetzt hat und nicht nur ins
Regal. Oder Gin greift. Oder so, ne?
Das ja. Es ist schon viel feiner geworden.
Was ist da deine Lieblingsinzidenz?
Ingredienz, wolltest du sagen?
Ingredienz. Ja,
nicht was ist deine Lieblingsinzidenz?
0,0.
Ab wann dürfen wir es aufmachen? 35? Und dann ist das mal schaffen. Wermut. Im Moment tatsächlich Wermut.
Das ist doch Martini.
Das ist Martini, ja.
Aber kannst du mir noch mal ganz kurz erklären?
Oder Martini ist Wermut?
Ja, wie auch immer, aber das ist dieses Zeug, von dem ich nie genau weiß. Wein ist es nicht, Schnaps ist
es ist ein Wein.
Es ist ein Wein.
Okay. Es ist ein Wein. Der richtig guten Wermut. Ich war letztes Jahr in Italien oder vorletztes Jahr und in dieser Barolo-Gegend. Es gibt so schöne Wermuts auf Barolo-Weinen. Dann wird das Ganze schon wirklich interessant und so, die möchte man gar nicht mehr mit Eis verwässern lassen. Also Wermut ist, glaube ich, ein großes Getränk für die nächsten Jahre mit Portwein, Wermut.
Ach komm.
Die ganzen weinigen Geschichten, ja.
Das heißt, die Gin-Phase ist vorbei, ne? Das war bis vor 2-3 Jahren?
Nein, nach 10 Jahren darf das ja auch ein ganz bisschen abnehmen.
Echt, 10 Jahre war das?
Jetzt haben wir alkoholfreie Gins.
Okay.
Es gibt jetzt, glaube ich, gerade 50 alkoholfreie Gin, was niemand wirklich dachte, dass es mal ein Markt wird.
Nee,
aber
ich meine, man trinkt doch auch solche Cocktails, um so ein bisschen in der Kopf so ein bisschen
Aber das ohne Alkohol ist immer populärer. Also ich würde sagen, jeder dritte Drink ist gerne auch ohne Alkohol gefragt.
Ach komm.
Ja.
Oh.
Es gibt Bars, die machen nur noch ohne Alkohol. Es gibt Bars mit einem Schwerpunkt Bio. Aber dieses ohne Alkohol ist im Kommen.
Ja. Das Schöne an Günther ist, muss man übrigens sagen, wenn ich dir irgendwie versuche zu beschreiben, was ich gerne hätte, dann machst du das auch.
Ja.
Ohne, dass das jetzt einen Namen hat oder eine Liste oder so.
Ja,
also ich hatte zum Beispiel mal eine Ingwerphase. Da hätte ich so wahnsinnig gerne immer so frischen, diese Schärfe vom Ingwer mit drin. Mhm. Und da hast du einfach bezaubernde Sachen gemacht. Und dann kommst du mit diesen abgeschnittenen Strohhalmen und tupfst da mal so rein und sagst, hier, probier mal, ist das schon richtig? Mhm. Dann wird nochmal nachgesteuert.
Das ist auch Nostalgie. Strohhalme gibt es nicht mehr.
Alter, ich merke wirklich, wie in mir gerade so eine echt so ein Bedürfnis aufkommt, mal wieder bei dir am Tresen zu stehen, mit Johannes ein Bier zu trinken.
Das ist echt Luxus, ne?
Alter.
Das ist wirklich Luxus. Manchmal stehen wir da zu zweit und fachsimpeln ein bisschen. Das darf man ja zu zweit.
Ja.
Und dann hast du wirklich einen ganz kurzen Moment Bargefühl.
Ja. Wenn du so an so einen Cocktail gehst und vor allen Dingen jetzt auch eine neue Kreation machst. Wie gehst du da vor? Also kannst du mal, ich stelle mir so vor, so wie dieser aus der Muppets Show, dieser Koch, der so Smörebröt, also so irgendwie ganz viele Sachen mixt.
Tatsächlich habe ich ja die letzten Jahre immer so Mottokarten gemacht. Mhm. Mal was, ne, Cognac, mal Whisky, mal Wermut. Wir hatten Pisco ganz viel. Und tatsächlich gehe ich dann so vor und schreibe in der Mitte des Blattes, ich mache so eine Skizze, das Hauptingredient, in diesem Fall meinetwegen Wermut, und schreibt darum herum ein Teil Früchte, ein Teil Sirupe, ein Teil Spirituosen und versucht dann schon mal im Kopf klar zu kriegen, was könnte funktionieren. Mhm. Und da gibt es so ein richtiges Sternmuster und aus diesen versuche ich dann, durch diesen Zutaten, tastet man sich heran, was schmeckt wirklich. Nicht nur im Kopf, genau. Und dann, wenn die Grundsachen stimmen, dann gehst du in die Mengenproposition.
Ja. Und wenn du jetzt so den ganzen Tag, also stell ich mir jetzt so vor, du bist da den ganzen Tag am Mixen und Maxen und dann musst du ja irgendwie auch mal probieren und so.
Jede Menge, ja. Zum Schluss wird man sehr gnädig mit den Drinks und sehr zufrieden.
Das wollte ich gerade sagen. Oh, hast du dann irgendwie so eine, ich weiß nicht, deine Frau oder so, die dann den letzten probieren darf, um dir dann zu sagen, ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht?
Am nächsten Tag wird das nochmal gemacht. Aber sowas macht man auch im Team. Also wir sind ja meistens so 6-7 Leute, die alle was beisteuern und dann wird das Ganze auch ein bisschen subjektiver. Mhm.
Kann man eigentlich sagen, dass jeder, wie nennt man dich jetzt, Cocktailmixer? Oder nee, was ist deine Berufsbeschreibung?
Barkeeper.
Nennen wir es Barkeeper.
Barkeeper, okay. Kann man sagen, dass jeder Barkeeper so seine Besonderheit hat?
Ja, also, und seine Phasen.
Und seine Phasen.
Man muss sich ja ein bisschen motivieren durch diese ganzen Jahre. Mhm. Und ein Jahr schwebt man halt für Whisky, einmal geht man zurück ins Jahr 1910 oder 20, was dort gemixt wurde und findet das alles ganz wichtig. Dann plötzlich ist man Purist und will nur noch dieses, man muss sich in solchen kleinen Wellen bewegen, sonst wird es langweilig.
Ja.
Was macht ein Barmixer eigentlich ein ganzes Jahr lang ohne Bar? Also wie hast du dich, ich sag mal, in Form gehalten? Oder ja, deine Spannung? Ich finde, der sieht ziemlich
gut aus.
Nein, also, ich meine jetzt gar nicht so, aber du musst ja diese Neugier behalten. Ja? Und wenn du auf der anderen Seite weißt, dass du keine Bühne hast, um das, was du da dir Neues ausgedacht hast, das auszuspielen. Also wenn ich als Journalist jetzt ein Jahr lang nicht schreiben dürfte, dann hätte ich, glaube ich, Angst, ich würde träge werden oder bitter oder so. Also wie hast du dich so auf Trab gehalten? Oder war das nicht nötig?
Der Bezug tatsächlich findet im Netz statt. Also die ganzen Mailinglisten, die es gibt. Wir haben Mixology, wo Leute genau wie du sitzen, aber eben über dieses Fach schreiben. Dann gibt es Diffits Guide in London, die schreiben wöchentlich. Dann gibt es natürlich von diesen ganzen Herstellern und Vertrieb von den Spirituosen immer die Briefings, was ist neu auf dem Markt. Wird erklärt, wer wie wo auf der Welt. Und es passiert nach wie vor. Die Jungs sind sehr emsig, entstehen neue Spirituosen, Abwandlungen. Und so ist man ständig am Lesen, was gibt es Neues, was machen die anderen.
Mir ist gerade was eingefallen, was ich neu entdeckt habe. Für einen Nachtisch schwarze Johannisbeerkorn.
Korn.
Naja, eher so Cassis-Likör, meint sie.
Nein, ich meine den schwarzen.
Ja, das ist
aufgesetzter schwarzer Johanner. Ja, es ist eigentlich ein Geist, ein schwarzer Johannisberg-Geist. Entweder mit der Frucht, mit dem Fruchtfleisch.
In diesem Fall war es, glaube ich, so, das war die Firma Nordhäuser, die einfach nur irgendwo, so einen Container schwarze Johannisbeeren gekauft hat und da ganz viel Doppelkorn drüber geschüttet.
Das hat meinen Geburtstag sehr fröhlich
gemacht. So ein aufgesetzter, ja, es ist.
Kann man lassen? Also ja, lässt du durchgehen? Ja.
Ich habe aus der Uckermark so ein Ding mitgebracht. Uckermark Cumsina Destillerie. Cumsina und die haben einen hervorragenden Johannisbeer.
Ach, guck mal.
Ja, ich habe dem Drink gewidmet, der heißt Splendid Uckermark. läuft hervorragend.
Das sind doch die mit diesem Mammut-Logo, ne? Ja, die haben so ein großes Mammut oben drauf.
Weil irgendwas gefunden wurde in der Gegend.
Genau.
Die machen das ganz schick. Der Gin ist auch transportabel.
Ja, ach so, sehr gut. Da sind wir demnächst wieder. Bringen wir
Johannes. Und wenn du jetzt sagen solltest, die Frucht schlechthin für Cocktails, also für deine Cocktails, was ist das?
Ich würde mich für eine orange Mandarine entscheiden. Also wenn ich alles nicht haben dürfte und mich entscheiden müsste für eine Frucht, wäre es wirklich die Mandarine oder die Orange.
Mhm. Gehe ich sofort mit.
Meistens Aroma und es gibt so tolle Mandarinendrinks.
Gibt's ja, von Zitronen gibt es ja auch Sorten, von denen hat man noch geträumt oder wusste man nicht.
So viele aus allen Kontinenten schwappen die manchmal, wenn man Glück hat, Kostenvermögen.
Ich grüße hiermit meinen Freund Sören, der mich nämlich mit der Amalfi-Zitrone überhaupt erst bekannt gemacht hat. Ja, der hat mich so in höheres, gepflegteres Lebensgefühl eingewiesen.
Es war ja nicht nur die Amalfi-Zitrone, sondern es war auch das Salz von...
Ja, Salzflocken.
Maldon-Salzflocken
aus England. Genau. So, was für crazy Scheiß.
Mit sowas beschäftige ich mich dann halt den ganzen Tag. So feine Sachen. Ich koche sehr viel. Man kocht mal ein paar neue Sirupe, versucht was man kombinieren kann.
Günthers kleine Giftküche.
Ja, genau so.
Super.
Und jetzt zieht man das in kleine Flaschen ein. Nächstes Projekt ist Bitters. Ich möchte ein bisschen mehr Bitter selber herstellen.
Also Bitter, wir sind jetzt so in der
Campari-Ecke. Tinkturen, so die, wo so ein, zwei Tropfen in den Drink kommen.
Ah.
Es gibt ja, der berühmteste ist Angostura, würde ich mal sagen, hat jeder zu Hause eine Hausbar. Davon gibt es momentan bei mir in der Bar, glaube ich, 50 verschiedene. Aber die sind alle weit hergeholt aus Amerika. Ja. Das kann man wahrscheinlich abkürzen, wenn man sich seine wirklichen Bitters mal selber herstellt. Da gibt man mal in den Kräutergärten, holt sich ein bisschen was und fängt mal selber an zu bauen.
Jetzt hast du ja diese schönen Flaschen to go und da sind ja auch tatsächlich immer Drinks drin, die du auch neu kreiert hast. Ne? Ich glaube, ich habe neulich ich weiß nicht mehr genau, was da alles drin war, aber mir ging es richtig gut danach.
Also, es gibt immer so Dinge gesungen.
Ein bisschen Entwicklung in der ganzen Geschichte. Da sind natürlich auch Klassiker dabei, die sich gut transportieren lassen. Manhattan, den kann man lange lagern lassen. Sex on the Beach würde ich, glaube ich, nicht lagern, weil die Säfte schnell abflauen.
Ja.
Müsste ich dir dann sagen, trink es gleich heute oder mach es gleich heute.
Machen wir.
Klar. Wie kommt man denn in den Genuss, wenn man das jetzt hört und hier in Berlin wohnt und sagt, ach komm, wenn wir schon nicht in die Bar können, dann holen wir uns doch die Bar nach Hause und entsprechend eben die Drinks nach Hause. Wie kommt man dann zu dir? Woran?
Der einfachste Weg über die Homepage, windhorst-bar.de, da ist das Menü hinterlegt und die E-Mail-Adresse, man schreibt, ich hätte gerne 4x Manhattan. Kommt es gerne abholen.
Wind wie Sturm und
Wind wie Sturm
und Horst wie Seehofer.
Genau.
Okay.
Horst.
Aber sag mal, wir sind ja hier auch so ein Sensationspodcast, ne? So Boulevard, und wir wollen auch jetzt so die letzten Wahrheiten aus den Leuten rausquetschen. Du hattest in diesem Frühjahr Corona. Du bist erkrankt, du bist gesundet. Das liegt auch daran, dass deine Frau Ärztin ist und
dich super gepflegt hat,
dich erstens super gepflegt hat, aber zweitens vermutlich das Ding auch überhaupt erst eingeschleppt hat bei euch.
Das ist aber der Weg.
Ja. Kannst du für alle, die das noch nicht hinter sich haben und auch nicht hinter sich haben wollen, ich meine, du bist kerngesund, hast kein Übergewicht, rauchst nicht und trotz deines aufreibenden Jobs hast du dich einigermaßen fit gehalten. Was hat das mit dir gemacht, dieses Virus?
Zieht einem die Beine weg. Es zieht einem einfach die Beine weg. Man fällt in eine Lethargie mit einem riesen Kopfschmerz und möchte sich einfach eine Woche lang nicht aus dem Bett bewegen. Und mit ein bisschen Glück kriegt man genug Luft und muss also nicht in die ärztliche Behandlung. Das ging knapp für mich aus, war gut. Und
so woran hast du gemerkt, dass du nicht genug oder dass du so an der Grenze bist von nicht genug Luft?
Psycho. Ich bin nachts wach geblieben und habe aufgepasst, dass meine Lunge weiter atmet.
Ach komm.
Das wurde mir später erklärt, es sind zwei verschiedene Gedankengänge.
Ja, schon klar.
Man atmet immer weiter, auch wenn man sich das einbildet. Aber so war es, dass ich einfach meinem Körper nicht mehr vertraut habe, dass er weiter atmet.
Ach komm.
Lag mich dann so ein paar Tage lang so wach gelegen. Aber das hat sich dann auch wieder beruhigt. Da muss man durch und es ist eine furchtbare Zeit.
Wie hast du das? Hast du irgendwas behandelt? Hast du so was weiß ich?
Was sind mal
Ibuprofen?
Nix.
Gar nichts.
Eine Ibu am Anfang, klar, damit die Kopfschmerzen so ein bisschen weggedrückt werden. Aber dann viel Wasser trinken und Ruhe. Und das hat leider 14 Tage gedauert. Bei meiner Frau ging es schneller. Aber Männer leiden ja gerne.
Logisch. Und das ist jetzt wie lange her? 6, 7 Wochen?
Ja, so? 6, 7 Wochen. Und ich bin nicht fit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, wie ich heute Morgen gelesen habe, dass ich das Gefühl habe, 30 Jahre älter zu sein. Aber 10 würde ich noch unterschreiben im Moment. Also, es gab schon einen Sprung in die, ich kann es auch langsamer angehen lassen, Phase.
Sag mal, und praktische Auswirkungen
genau, so
im Alter?
Treppen hochgehen, an der letzten Stufe bleibst du hängen.
Echt,
wenn du sonst hochgesprungen bist, bleibst du einfach an der letzten Stufe hängen. Das passiert eine ganze Weile. Im Moment ist es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ich bessere mich. Der Doc sagt zwar noch im Moment kein Alkohol, auf jeden Fall nichts trinken, damit der Körper sich wirklich erholen kann. Das beherzige ich auch.
Und Spaziergänge oder sowas?
Ich verfahre, also das geht, aber man soll seine Grenzen erkennen und dann aufhören. Ansonsten hat der Körper nicht die Chance, sich zu erholen. Aber da ich hier nicht arbeiten darf, muss, kann, kann ich das durchziehen.
Ja.
Also es will keiner haben, um es mal ganz klar zu sagen, Corona, das braucht keiner.
Nee. Und die Kinder, wie ging das mit den Kindern weiter? Haben die das auch gekriegt oder hatten die gar nichts?
Die hatten das auch, aber sehr gut weggesteckt. Fieber, Kopfschmerzen, ein Tag und dann war es vorbei. Wirklich tapfer, ohne großartige Ausfallentscheidung.
Wenn wir sind ja,
Glück gehabt.
Ja. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast und ich würde gerne wissen, was dir so Mut macht.
Was mir Mut macht. Also uns geht es allen hervorragend. Also das ganze Umfeld, alle Leute haben genug zu essen natürlich, haben Freizeit. Wenn ich die Leute draußen in den Park sehe, ich habe nicht das Gefühl, dass hier wirklich eine große Geschichte über Deutschland hinwegfegt, die uns alle total mitnimmt. Ich glaube, alle haben sehr viel Mut im Moment. Die sehen das alle positiv, bis auf einen kleinen Teil. Und wenn jeder seinen Teil dazu tut und sich ein bisschen zurückhält, diese 1,50 Abstand einhält, dann kann man sich auch im Park treffen und ein paar Bierchen trinken.
Absolut.
Alles ist möglich, nur jeder muss seinen kleinen Teil dazu tun. Also, ich glaube, wir haben es bald geschafft.
Sag mal, ich habe von einem Gastronomenkollegen von dir gehört, es gibt jetzt zunehmend wieder, ich sag mal so, illegale Veranstaltungen in Restaurants, in Kneipen, in Bars und so weiter. Hast du davon auch schon gehört?
Gehört, ja, aber ich war noch auf keine.
Aber hast du das Gefühl, sind das jetzt so ein paar wenige oder ist das jetzt der Trend, der den Kudamm rauf und runter?
Nein, das Big Easy ist natürlich immer
klar
wichtig für viele Leute, aber die Jungs arbeiten nicht für uns, sondern gegen uns.
Ja.
Das ist, muss man ganz klar so sagen. Die haben vielleicht einen kurzen Moment mal Umsatz. Aber grundsätzlich finde ich, wir ziehen alle noch weiter an diesem Strang und warten, bis wir alle wieder aufmachen dürfen. Ansonsten arbeiten die gegen uns. Ne? Die halten die 1,50 definitiv nicht ein in diesen kleinen Taschen unter Alkoholeinfluss. Das ist also meine Meinung. Ich wäre eher dafür, lass uns noch das kurz aussitzen.
Ja, und wir sitzen
draußen
ja
anfangen.
Alle in einem Boot.
Genau, und dann machen wir Außengastronomie ganz offen.
Ja. Hast du da das Gefühl, ich meine, das ist jetzt so eine Berliner Senat-Spezialfrage, aber hast du das Gefühl, ich meine, Außengastronomie ist ja immer so ein Riesenthema, ne? Da kommen sie dann irgendwann mit dem Zollstock und darfst du dann auch tatsächlich diese 3 Zentimeter noch und das und das und das. Hast du den Eindruck, dass das in Zukunft, ich mal, lässiger gehandhabt wird?
Ja, auf jeden Fall. Schon. Letztes Jahr wurde gar nichts mehr bemessen. Es gab immer noch ein paar Augenwink. Die haben gesagt, das machen sie schön, nehmen sie so viel Platz, wie sie brauchen.
Ach komm.
Achten sie darauf, dass der Verkehr nicht behindert wird. Also es ist natürlich immer auch meine Verantwortung als Wirt, wenn dort jemand etwas passiert, bin ich dran, weil ich stelle die Stühle dorthin. Also das sollte jeder Kollege natürlich auch sehen, aber die waren wirklich zuvorkommend.
Sehr gut. Ich lese übrigens gerade, das ist ein Service-Tweet, Schatz, auch für dich. Ich lese hier gerade die To-Go-Cocktailkarte von Günther. Und der East India Delight, da ist Lusto Grand Brandy de Jerez.
Genau, Brandy unter uns schon.
Sherry-Likör, was ist denn?
Kirschlikör?
Sangue Morlacco.
Das ist diese spezielle Kirsche.
Ah, okay, spezielle Kirsche. Ja, dann gibt es noch Wermut, Chocolate Bitters und Toasted Pecan Bitters.
Genau, da sind wir wieder bei diesen Bitters.
Und die
Pecan Bitters ist, nee, der kommt tatsächlich aus den Staaten, aber wird natürlich nicht mehr exportiert in diesen Zeiten. Wir kommen an sowas nicht mehr ran. Den habe ich jetzt tatsächlich mal selbst gemacht.
Ach, cool.
Das geht.
Sehr gut. Was haben wir noch, Schatz? Vielleicht hier was für dich, ein I heard it through the grape wine mit.
Okay.
Das ist ein leichter Gimlet. Das ist schön.
Ja, super. Also mit
was
Cognac.
Was ist Gimlet? Kannst du mich mal aufgreifen?
Liest du mal ein Buch, Seite 48b.
Okay.
Gimlet ist Gin mit Zitrone und Zucker.
Led ist das immer. Nee. Wie heißt das beim Whisky? Heißt das Sidecar? Nee, was ist das mit Zucker und Zitronensaft?
Whisky Sour?
Whisky
Sour. Das ist so kennen.
Ja, absolut. Von denen habe ich einige auch ungesunde Mengen bei dir schon konsumiert.
Ich kann schweigen.
Ich merke, wenn wir da jetzt so drüber reden und ich höre diesen ganzen Kram, wie es mir fehlt.
Ja.
Solange ich nicht drüber rede und nicht drüber nachdenke, geht es einigermaßen. Aber jetzt kriege ich echt so eine
Ich kriege auch gerade total Bock,
einen Cocktail zu trinken. Ich kriege einen dünnen
visuelle
Mund.
Reminiszenzen an damals.
Ja.
Ne? Damals. Das ist wirklich schon lange her.
Ja. Günther, eins noch, was mich interessiert. Was hat dich so richtig gut draufgebracht? Also in den letzten eineinviertel Jahren. Was guckst du, lustige YouTube-Videos oder was hat dich so durchhalten lassen?
Bücher.
Ich glaube, ich habe unterm Strich das tatsächlich auch genossen, nach so vielen Jahren Selbstständigkeit einfach mal nichts machen zu müssen. Mhm. Das muss man ehrlich dazu sagen. Ich konnte mich vors Haus setzen oder auf den Parkbank und einfach nichts machen. Ich konnte lesen, ohne ständig die Müdigkeit zu übertünchen, weil mir die Kids in die Kita und die Schule und sonst was. Es war einfach ein langer Urlaub. Es war schön. Ich habe viel gekocht, gelesen, Musik gehört ohne Ende, was ich natürlich auch. Es war ein langer Urlaub. Das war schön. Es ist jetzt natürlich wie alles, was man länger hat, langweilig. Man möchte sich jetzt wieder beschäftigen. Mhm. Ich suche gerade nach einem neuen Hobby sozusagen. Das Buch ist fertig. Und jetzt brauche ich irgendwas, was mich die nächsten Musik zwei Monate. So?
Nein. Hast du ein Rennrad?
Hatte ich mal. Dass jemand anders das jetzt hatte.
Berliner Umverteilung auf dem Radmarkt. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, oder?
Ja.
Günther sagt, es ist wie ein langer Urlaub, aber könnte jetzt auch mal vorbei sein, jeder Urlaub.
Ja. Wir sind erholt, wir können wieder loslegen.
Ich möchte noch einen besonderen Cocktailnamen hören, damit ich so ein bisschen jetzt noch ein bisschen kreativ
Manhattan 131 West 3rd Street.
Nein, und lass Günther das doch eben machen.
Okay.
Wie ein Namen oder...
Ja, irgendwas.
Was ist der Schall und Rauch?
Das sind doch auch Namenkreationen von dir, oder nicht? Also wenn du einen neuen...
Ja, wir müssen immer lange
Ja, aber dann denk doch mal, dann erzähl doch bitte noch mal einen, den du besonders schön findest.
Suses lange Beine gibt es zum Beispiel.
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Was haben wir denn?
Das ist übrigens ein schönes Buch, muss man dazu sagen, weil es so nett aufgemacht ist mit so einem Lesebändchen und so ein bisschen schlicht und stylisch. Also kann man auch gut verschenken.
Ah, hier, ich auf Seite. Ceviche Liquida kennt natürlich niemand, aber tatsächlich, wer gerne Ceviche isst, der kennt diesen wunderbar säuerlich frische Geschichte. Und das habe ich versucht in einen Cocktail umzusetzen. Ist mir auch gut geglückt. Also wenn man nicht gerade im Urlaub ist und möchte dieses Gefühl Ceviche Liquida, also die flüssige
Ceviche. Und das Interessante ist ja, dass das Eiweißstrukturen sind, die praktisch durch Zitronensaft nicht gekocht, aber
gelöst. Das ist eine Marinade letztendlich.
Mariniert, genau. Das ist der Punkt. Okay, aber muss Ceviche nicht nach Fisch oder Fleisch schmecken?
Nö. Naja, ich habe die marinierten Shrimps dann in den Drink gelegt.
Nicht wahr?
Du bekommst diesen fertigen letztendlich Martini mit einem Shrimp.
Oh. Wow.
Das kannst du zu Hause auch machen. Du hast ein paar Dinger, legst die ein bisschen schön ein in dieser Zitronenmarinade und dann wird das einfach so liquider.
Cool.
Ich möchte hiermit für unsere Steady-Community eigenverantwortlich, ohne irgendwas abgesprochen zu haben, sowas wie ein Wir treffen uns bei Günther-Date schon mal, ohne dass es jetzt tatsächlich schon ein Datum hat, aber so mal anberaumen, oder? Ja. Vielleicht mit den Berliner Steady-Leuten, dass wir dann einfach mal Solidaritätstrinken bei Günther. Wer 5 Drinks geschafft hat, kriegt einen Freischrimp.
Und noch gerade gehen kann.
Und noch kriegt einen Freischrimp obendrauf, oder? Das war der Mutmach-Podcast. Wir, der Berliner Morgenpost, mit dem wunderbaren Günther Windhorst. Alle wichtigen Sachen, also Webseite, Adresse und so, schreiben wir in die Angaben der Sendung. Und ganz herzlichen Dank, lieber Günther.
Vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Sehr gefreut.
Und wir hören uns wieder.
Ich habe so einen Durst.
Ich auch.
Ja, ich hätte euch ja was mitbringen können.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.